Die letzte Woche war doch, sagen wir mal, recht dünn. Wen wir da gehört haben im Zusammenhang mit den Waffen, waren zwei Leute von der SPUSI, von der Spurensicherung, die damals am Tag nach dem Auffliegen das Wohnmobil in Eisenach untersucht haben, in dem die Leichen der beiden mutmaßlichen Haupttäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden worden waren. Das Interessante an der Aussage von diesen beiden Beamten war nicht etwa, was sie gefunden haben, sondern dass sie an den Tatort kamen, nachdem bereits Waffen entnommen worden waren dem Fahrzeug. Zum Beispiel zwei Pumpguns, die waren, als diese beiden Profis am Start waren, nicht mehr im Wohnmobil. Das ist jetzt im Grunde genommen nicht wirklich was Neues. Wir wissen, wir haben über die letzten 3 Jahre nachvollzogen, in welch skandalöser Weise die Polizeiarbeit dort betrieben worden ist nach dem Auffliegen des NSU. Da ist es ja drunter und drüber gegangen, welche Gründe das hatte, warum der damalige Polizeidirektor Menzel sich komplett gegen, möchte ich mal sagen, das Grundhandbuch Spurensicherung und Polizeiarbeit gewendet hat, warum er Dinge veranlasst hat, die überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind, oder ob dahinter irgendeine Anweisung steckte, bestimmte Dinge ja zu verschleiern, verschwinden zu lassen oder sonst irgendwas, ist völlig offen. Der Thüringer Untersuchungsausschuss, aber auch das Gericht in München haben zu diesem Thema eine ganze Reihe von Zeugen gehört, und es ist bis heute ungeklärt, was da eigentlich gewesen ist. Insofern waren diese zwei Beamten vergangene Woche eigentlich nur noch mal eine Bestätigung für die haarsträubende Polizeiarbeit am 4., 5. und 6. November 2011. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, war die Woche eher etwas dünn gestrickt.
Es ging auch um ein Video, und das hat es dann auch in die breite Berichterstattung geschafft, nämlich das Video, das Beate Zschäpe wahrscheinlich mitgeschnitten haben soll, denn die beiden Uwes haben es nicht getan. Die waren nämlich gerade in eine Tat verwickelt, die dann von der Zschäpe in der Berichterstattung aufgezeichnet worden ist. Was ist da wie diskutiert worden?
Ja, das ist wirklich interessant, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen frech sagen darf, wie das bei Medienkonsumentinnen und Konsumenten angekommen ist. Dieses Video war im Gerichtssaal kein Thema, sondern es handelt sich um eine Information, die von irgendeiner Stelle an die Presse durchgestochen wurde, wie man das nennt. Also wenn quasi vertrauliche Informationen aus Kreisen, wie es ja auch so schön heißt, weitergegeben werden. Also die Süddeutsche Zeitung hat offensichtlich von wem auch immer den Hinweis bekommen, dass das Bundeskriminalamt eine DVD ausgewertet hat und dass aus dieser DVD hervorgeht, dass jemand am Tage des verheerenden Nagelbombenanschlages in der Kölner Kolbstraße am 9. Juni 2004, unmittelbar nachdem die Berichterstattung darüber im Fernsehen, vor allen Dingen im Westdeutschen Rundfunk und auf NTV begann, in Zwickau, damals in der Polenzstraße, wo die drei, also Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, noch lebten, angefangen hat, diese Videosequenzen, diese Videonachrichten auf VHS aufzunehmen, also mit dieser altertümlichen Technik. Jetzt ist es so, wie du ganz richtig gesagt hast, die beiden mutmaßlichen Haupttäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die diese Bombe mit dem Fahrrad damals in der Kolbstraße vor dem Friseursalon abgestellt haben, konnten zu diesem Zeitpunkt definitiv noch nicht zurück sein in Zwickau. Das wäre rein physisch aufgrund der Entfernung 480 Kilometer gar nicht möglich gewesen. Und insofern kann es im Grunde genommen nur Beate Zschäpe gewesen sein, die relativ schnell nach dem Bombenanschlag angefangen hat, Videosequenzen aufzunehmen. Denn wir wissen ja, aus jahrelangem Prozess inzwischen, dass sie sonst eigentlich kaum Leute in ihre Wohnung gelassen haben. Das Irre an dieser Erkenntnis, die da durchgestochen worden ist und die vermutlich kommende Woche auch Thema von Beweisanträgen sein wird, das Irre daran ist, dass es komplett der Aussage von Beate Zschäpe widersprechen würde. Sie hatte sich ja in ihrer Aussage am 9. Dezember vergangenen Jahres geäußert, dass sie nichts mit den Taten, mit den Terrorverbrechen des NSU zu tun gehabt habe, dass sie die verabscheut habe, dass sie immer wieder versucht habe zu intervenieren, was ihr nicht gelungen sei. Deswegen habe sie sich in den Alkohol geflüchtet und so weiter und so weiter. Die Aussage wird den Hörerinnen und Hörern vermutlich noch präsent sein. Und insofern wäre dies ein, sagen wir mal, erster richtig stichhaltiger Beweis dafür, dass Beate Zschäpe wusste, was passiert, dass sie beigetragen hat zu dem späteren Bekennervideo. Das heißt also, durch die Aufnahme dieser Videosequenzen es ermöglicht hat, dass im Bekennervideo wiederum Schnipsel aus diesen aufgenommenen Videos auftauchen. Damit muss sie implizit diese Taten gebilligt haben, gut gefunden haben, das ganze Programm des NSU mitgetragen haben, und damit ist sie genau die Mittäterin, als die sie angeklagt ist. Es ist aber, finde ich, bezogen auf diese Videogeschichte, aber auch auf die Geschichte, die du vorhin angedeutet hast in Anmoderation mit dem Brandenburger Verfassungsschutz, eigentlich der Wahnsinn, dass so eine Information, dass so eine Auswertung von Beweismitteln erst knapp 3 Jahre nach Beginn des Prozesses vorliegt. Das kann, also das, wo man sich wirklich fragt, was schlummert denn noch alles in den Asservaten? Welches Interesse hat irgendjemand, diese Beweismittel liegen zu lassen, nicht zu untersuchen, so dass erst 3 Jahre später diese Erkenntnis, diese ja doch, wie soll ich mal sagen, grundstürzende Erkenntnis zutage fördert? Also man muss sich schon sehr fragen, welchen Sinn ein Prozess hat, in dem kurz bevor die Beweisaufnahme abgeschlossen werden kann, neue Beweise auftauchen, die komplett das Bild nochmal verändern, die klare Beweise dort vorlegen, wo bisher einzig Indizien vorhanden waren. Also das ist eigentlich das Skandalöse, und das betrifft natürlich noch mehr die Informationen, die jetzt über die Welt, auch nicht im Gerichtssaal oder sonst irgendeinem offiziellen Weg, sondern über die Welt, wieder über ein Medium an die Öffentlichkeit kommt, dass der Brandenburger Verfassungsschutz offensichtlich verhindert hat, dass Mundlos, Bönhardt und Zschäpe 1998, also schon sehr früh zum frühen Zeitpunkt vor dem ersten Mord, vor dem ersten Sprengstoffanschlag hätten, also verhindert hat, dass die drei festgenommen werden konnten. Das ist also schon auch haarsträubend.
Vielleicht abschließende Frage. Diese Woche ist ja jetzt sozusagen, außen passiert ja auch was. Du bist da jetzt sozusagen intensiv an diesem Prozess dran, während sich die Bundesrepublik politisch schwer verändert hat. AfD, ja. Pegida und dergleichen mehr bestimmen irgendwie die Tagespolitik in der Reflexion und aber auch de facto, spätestens seit der Landtagswahl jetzt gestern.
Gestern, ja.
Davon abgesehen, wie kann man sich dann noch so auf den Prozess konzentrieren?
Also das fällt zunehmend tatsächlich schwer, weil man das Gefühl hat, man ist nicht an der richtigen Stelle im Prozess. Man hat das Gefühl, die Dinge passieren woanders. Also so wie ich das schon angedeutet habe, dass wirklich brisante, relevante Informationen nicht etwa den Weg über die Bundesanwaltschaft in den Prozess oder durch andere Prozessbeteiligte in den Prozess finden, sondern dass durchgestochen wird, dass Informationen weitergereicht werden, das ist ja erstmal nicht schlecht, das ist ja gut, dadurch kommen Dinge ans Licht. Aber man fragt sich doch tatsächlich, wie arbeiten Ermittlungsbehörden, die nach 3 Jahren auf einmal daherkommen und sagen, wir haben doch irgendwie so einen halbwegs stichhaltigen Beweis dafür, dass Frau Zschäpe daran beteiligt war. Und währenddessen überschlägt sich im Land ein rassistischer Mob, wirklich Brandstifter, die 1000 Angriffe auf Asylunterkünfte verüben, die auf der Straße präsent sind, die für eine hasserfüllte Stimmung im Internet sorgen, die Menschen, die als nicht deutsch in Anführungszeichen wahrgenommen werden, angreifen. Das sind ja auch viele hundert Angriffe, Verletzungen von Menschen, das ist einfach der Wahnsinn. Und während man sieht, dass Leute aus dem rechtsterroristischen Umfeld tatsächlich sich auch politisch engagieren, auf der Straße sind, Leute aufhetzen. Ich denke an die Partei Der Dritte Weg, wo verurteilte Rechtsterroristen aktiv sind, wie Karl-Heinz Statzberger, der übrigens auch im Prozess war, in München am ersten Tag schon sich dort gespreizt hat, so nach dem Motto, ihr könnt mir gar nichts. Zusammen übrigens damals mit Mike Eminger, dem Bruder des Angeklagten André Eminger, der, also Mike Eminger ist auch Aktivist von dieser Kleinpartei Der Dritte Weg, die definitiv eine ausgesprochen gewaltsame Ausrichtung hat. Und man fragt sich dann manchmal schon, was mache ich hier in diesem Prozess? Und ich finde, also insbesondere diese Geschichte mit dem Verfassungsschutz, also es stellt sich heraus, es ist ein unfassbarer Skandal, dass der Verfassungsschutz in Brandenburg damals von Piatto, dem berühmten V-Mann, die Informationen bekommen hat, die wir also wirklich dutzend Male im Gerichtssaal auch vorgelesen und vorgetragen gehört haben. Die drei untergetauchten Skinheads in Sachsen sind auf der Suche nach Waffen, um weitere Banküberfälle zu begehen und dann ins Ausland zu fliehen. Diese Informationen hat der Verfassungsschutz in Brandenburg bekommen. Da drin steckt irre viel Information, die dann trotz Anforderungen den Weg nicht zu den zuständigen Behörden gefunden hat. Und das ist ein Skandal. Das wird dem Verfassungsschutz aber dadurch, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr auf dem NSU-Komplex ruht, nichts anhaben. Das heißt, da wird nichts passieren.